So, jetzt habt ihr den ganzen Bums fertig, den BU, diesen biblischen Unterricht. Und was machen wir jetzt damit? Was ist jetzt? Ciao Cesco, wie man sagt. Tschüssi, tschüss alles. Jetzt habe ich es endlich fertig und jetzt kann ich mich verabschieden. Oder was machen wir jetzt damit? Was soll das jetzt? Was ist heute, für was ist dieser Tag da? Ist heute Abschluss? Ist ja BU-Abschluss, aber was? Was machen wir daraus? Deswegen, ich habe mal eine kleine Geschichte mitgebracht, die aus der Bibel ist. Ihr habt ja auch solche schönen Bibeln bekommen. Nutzt sie, ne? Ah, toll, ne? Nix da. Genau, nutzt sie, die sind richtig cool. Da stehen auch immer so Anmerkungen dran, irgendwelche Wörter, die schwer zu checken sind. Sind so mit blau markiert und dann könnt ihr immer ein bisschen gucken, was das bedeutet. Das ist richtig cool. Genau, ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen heute darauf einlassen, mal mit mir so pipapo 2800 Jahre zurückzureisen. Auch in fernes Land, im Nahen Osten, in dort, wo der heutige Staat Israel ist und wo auch damals ein Staat war, der Israel hieß. Und es geht um eine Person, die heißt Ahab, der war König von Israel. Aber nicht von dem ganzen Land, so groß wie wir es heute haben, sondern das Land war damals in Norden und Süden geteilt, so wie heute Südkorea und Nordkorea. So gab es eben damals Nordreich und Südreich. Und der war der König vom Nordreich. Der war der König und hatte eigentlich seine Hauptstadt in Samaria, also eine Stadt eher so im Süden von seinem Land, und hatte aber, so wie es sich für jeden König gebührt, auch noch eine Sommerresidenz. Ja, unsere Kanzlerin geht ja nur langlaufen im Winter. Putin hat zum Beispiel eine richtig schöne, riesige Residenz. Und so war das eben auch bei dem. Der Ahab, der hat ein richtig großes Anwesen in Jezreel, so heißt der Ort. Und der wohnt da wirklich gut, also ist mit die fruchtbarste Gegend von Israel. Und er hat einen Nachbar, der heißt Naboth. Und dieser Naboth, der hat wirklich auch einen sehr, sehr schönen Garten. Es steht in der Bibel, er hat einen Weinberg, also sehr fruchtbar. Wahrscheinlich würden alle Ipsheimer hier Augen machen bei diesem Weinberg. Der muss auf jeden Fall so schön gewesen sein, dass Ahab, wie man so Auge macht auf den, sagt man ja, ne? Also ein bisschen neidisch wird auf diesen Weinberg. Und der, irgendwann ruft er dann mal so rüber, oder vielleicht ist er auch rübergegangen, vielleicht auch wirklich nur über den Gartenzaun, ruft er zu Ahab Folgendes. Wir lesen das in 1. Könige 21, Vers 2. Überlass mir doch deinen Weinberg. Ich möchte mir einen Gemüsegarten anlegen, gleich neben meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen viel besseren Weinberg. Oder wenn es dir lieber ist, zahle ich dir einen guten Preis dafür. Ja, und das ist natürlich ein verlockendes Angebot, ne? Der Naboth, der hat nicht lange überlegt und musste das ausschlagen, dieses Angebot. War zwar gut, dieses Angebot, aber leider war das damals illegal, das zu machen. Also der König hat was Illegales von ihm gefordert, weil in den Gesetzen des Volks Israels damals, in Numeri 36, Vers 7 steht das auch in der Bibel, da ist ganz klar drin, dass es verboten ist, sein Land an andere Leute, die nicht zum eigenen Stamm gehören, zu verkaufen. Das war nämlich so, dass Israel damals in 12 Stämme eingeteilt war, so wie wir heute in 16 Bundesländer. Und es war eben im Gesetz, dass es nicht erlaubt war, an irgendeinen anderen Stamm das zu verkaufen. Und der Ahab war eben von einem anderen. Warum? Wahrscheinlich deswegen, damit eben nicht ein Stamm oder eine von den Bundesländern übelst mächtig wurde und die anderen immer kleiner. So ist wahrscheinlich der Sinn davon. Und das war eben nicht nur im Gesetz, sondern das war ein Gesetz Gottes. Also auch von Gott aus war das verboten. Das heißt, der Naboth war scheinbar ein sehr gottesfürchtiger oder gesetzesfürchtiger Mann und hat gesagt, mein lieber König, vergiss es, das wird nichts. Und das ist natürlich für so einen König jetzt nicht so toll, wenn da ein Untergebener dir sagt, vergiss es. Deswegen steht ganz witzig hier drin, Ahab ist nach Hause gegangen, dort legt er sich in sein Bett, dreht sich mit dem Gesicht zur Wand, isst nichts mehr, Stunden, vielleicht tagelang und schmollt. Ja, so liegt er dann da. Und dann, er hat auch, also verheiratet, der gute Mann, kommt irgendwann seine Frau nach Hause und ja, wenn Frauen sowas erleben, dann ist es ja manchmal schon ein bisschen, dass man auf eine gewisse Art reagiert. Aber diese Frau war eben eine ganz besondere Frau. Gut und man kann gut und gern sagen, sie war ein bisschen gestört, weil sie hat den Gott, den Israel eigentlich angebetet hat, den Gott Jahwe, der Juden, denen hat sie gesagt, den beten wir jetzt nicht mehr an, sondern sie hat 400 Priester für Aschera, hieß die eine Göttin, und 450 für Baal nach Samaria geholt und gesagt, die beten wir jetzt an. Und dann hat sie kurzerhand noch fast alle Propheten im Land, die dem Gott Jahwe gefolgt sind, fast alle Propheten umbringen lassen. Das heißt, es ist jetzt nicht das netteste Kaliber von Frau. Und die kommt jetzt auf jeden Fall nach Hause und sagt zu ihrem Mann, wer sie den da so liegen sieht, da sagt sie, du Schlappschwanz, du bist doch hier der König von Israel. Meine Güte, ey, ihr Männer. Ja, wenn du das nicht gebacken kriegst, dann kümmere ich mich halt um das Stück Land. Und diese Frau war nicht nur sehr brutal, sondern auch sehr tatkräftig. Das hat sie dann nämlich auch gemacht. Sie hat sich einen Plan ausgedacht und hat gesagt, jetzt werden wir ein landesweites Fasten in Israel ausrufen. Das heißt so viel wie, die Bevölkerung isst nichts, um vor Gott Buße zu tun für irgendeine Sünde, die das Land begangen hat. Und tatsächlich gab es keine Sünde, die irgendwie da jetzt, also klar, so habt ihr ja gehört, was ich von Isabel erzählt habe gerade, von der Frau. Aber es gab eigentlich nichts Konkretes in dem Moment. Das war nur als Legitimation dafür, dass sie als König und Königin sehr gottesfürchtig dastehen. Dass sie sogar ein Fasten machen. Krass. Die sind ja also. Und zu dem Plan eben dazugehört, dass zwei Männer des Stadtrats in Jezreel, dass die bezeugen, dass Nabot Gott gelästert hat in dieser Fastenzeit. Gott und den König gelästert hat beide. Und damals war das eben auch im Recht der Israeliten so, dass wenn zwei bezeugen, dass jemand Gott gelästert hat, dass es dann vor Gericht gilt, sozusagen. Und auf Gotteslästerung, und das wusste die Isabel auch ganz genau, auf Gotteslästerung stand die Todesstrafe. Das heißt, sie hat alles das so zusammengebaut, um das zu erreichen. Und so ist es dann auch passiert. Ja, der wird dann bezeugt, der wird verurteilt, der Nabot, und wird vor die Stadt geführt und wird gesteinigt. Zu Tode gesteinigt. Und wir lesen später auch noch, dass sogar alle seine Söhne noch umgebracht werden. Alles nur, damit sie mit der Ahab seinen schönen Weinberg haben kann. Sozusagen das Geschenk der Frau für ihren Mann. Also richtig krank. Und der Ahab, als die Isabel dann nach Hause kommt, sagt, ey Ahab, es hat alles geklappt. Unser Plan hat alles so funktioniert. Und der Ahab so, was, super, vielen Dank, Schatz. Das ist so nett. Und ist dann gleich losgestappt in seinen Weinberg, also ist er direkt nebenan gewesen, hat wahrscheinlich schon mal so überlegt, ah, da könnte ich vielleicht ein paar Bohnen anpflanzen, da hinten irgendwie so Melonen oder Kürbisse oder was auch immer, und war ganz glücklich und völlig außer sich vor Glück. Und wenn hier die Geschichte enden würde, dann hätten wir wahrscheinlich eine Geschichte darüber, wie intrigant manche Machthaber sind, ne? Oder wie der Mensch auch, wie viel Böses in dem Mensch steckt, sowas auszuhacken. Das ist aber tatsächlich nicht der Punkt dieser Geschichte, sondern sie geht noch weiter und nimmt jetzt eine bedeutende Wendung. Es waren nämlich nicht alle Propheten in Israel getötet worden, sondern nur fast alle. Es gab noch einen und vielleicht noch ein paar mehr, aber einen vor allem Prophet, und der hieß Elia. Und dieser Prophet Elia, der kommt jetzt hier gleich zu Ahab und liest ihm ordentlich die Leviten. Aber bevor ich das nochmal vorlese, vielleicht noch zur Erklärung, wenn du jetzt nicht weißt, was ein Prophet ist. Ein Prophet war damals nicht nur jemand, der irgendwie die Zukunft voraussagt, das auch, aber vor allem auch jemand, der den Mächtigen auf die Finger haut. Der wohl sowohl sozial, als auch geistlich, als auch politisch eine Größe im Land war, sozusagen ein Kritiker, der Chefkritiker der Mächtigen. Und Elia, der ist tatsächlich auch schon ein paar Mal zu Ahab gekommen und hat eigentlich immer nur Schlechtes vorausgesagt. Deswegen lesen wir jetzt mal die Reaktion von Ahab, als ihm plötzlich Elia in diesem Garten begegnet. Da sagt er zu Ahab, Ahab zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Das heißt, er ist jetzt nicht super glücklich darüber, dass er kommt. Und Elia sagt ihm dann auch gleich das, was er mehr oder weniger schon erwartet hat. Elia sagt, ja, ich habe dich gefunden, denn du selbst hast dich in diese Lage gebracht. Du hast getan, was der Herr verurteilt. Darum lässt er dir sagen, ich bringe großes Unglück über dich. Ich werde mit eisernem Besen auskehren. Alle Männer in Israel, die zu Ahab gehören, werde ich ausrotten. Und übrigens steht in der Luther-Übersetzung da, alles, was gegen die Wand pisst und zu Ahab gehört. Ich fand's nur, genau, habe ich nicht gesagt, steht da so. Alles, was gegen die Wand pisst und zu Ahab gehört, soll ausgerottet werden. Sklaven und Freie. Ich werde mit deinem Königshaus verfahren, wie mit dem Haus Jerobeam. Das war ein König vor ihm, der schon ganz ähnlich gehandelt hat. des Sohnes von Nebat. Ich werde es vernichten wie das Haus Bascha. Das war noch ein anderer König vor ihm, der auch genauso krank drauf war. Des Sohnes von Ahia. Denn du hast meinen Zorn herausgefordert und Israel zur Sünde verführt. Auch über Isebel hat der Herr etwas gesagt. Die Hunde werden den Leichnam Isebels fressen an der Palastmauer in Jezreel. Wer von Ahabs Leuten in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen. Wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Ganz schön starker Tobak. Ehrlich gesagt, ich kenne das auch nicht mehr heute, dass man so krass, also ich weiß nicht, ob jemand schon mal mit euch so gesprochen hat. Mit mir zumindest nicht. Ich finde das richtig krass. Und ich finde es auch krass, dass Gott dem Ahab und der Isebel, die massig Leute umgebracht haben, was wirklich schlimm ist, aber dass Gott trotzdem mit dem Gleichen wieder reagiert. Das finde ich irgendwie krass und das passt auch nicht so zu meiner Denkweise über Gott, ehrlich gesagt. Und ich kann es auch nicht ganz erklären, wieso das so ist, wieso Gott hier so handelt, aber ich will so ein bisschen versuchen, ein paar Ideen, die mir gekommen sind, dazu zu sagen. Zum einen ist es so, dass es damals ja auch keine Demokratie war, sondern mehr oder weniger eine königliche Diktatur von diesem Ahab. Das heißt, es gab keinen in diesem Land, es gab keine dritte Gewalt, die irgendwie entscheidet, der wird jetzt verurteilt, der König, sondern der Einzige, der das tun konnte, war Gott. Das heißt, ich denke, das ist ein Grund, wieso Gott auch diesem Schreckensregime ein Ende bereiten will. Trotzdem finde ich, ist das irgendwie noch nicht so eine richtig gute Erklärung. Ne? Warum macht er das hier? Ich finde, ein was, woran ich auch denken musste, dass wir Menschen eben Sünde mehr oder weniger aushalten können oder Böses, was in der Welt ist, aushalten können. Wir können irgendwie ignorieren, dass es Menschen woanders schlecht geht. Desto weiter weg, desto einfacher das zu ignorieren. Desto mehr es mich betrifft, desto schwieriger auch für uns Menschen. Aber wenn es weiter weg ist, dann ist mir das doch egal, was da los ist. Für Gott ist es aber nicht so. Gott fällt es nicht nur sehr schwer, das auszuhalten, sondern er kann das Böse nicht aushalten. Weil Gott, das Wort Gott kommt ja von dem Wort gut. Die sind etymologisch verwandt. Weil Gott ist durch und durch gut. Und deswegen kann er das Böse auch nicht aushalten. Er ist durch und durch Liebe, wie wir im Neuen Testament lesen. Deswegen kann er den Hass und das auch nicht aushalten. Und ich denke, das ist auch ein Grund, wieso ihr so handelt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso eigentlich diese Geschichte zum BU-Abschluss? Und ich hoffe, dass ich euch das gleich noch verraten kann. Es ist nämlich immer noch nicht das Ende der Geschichte, sondern es kommt jetzt nochmal zu einer Wendung. Der Ahab hat sich nämlich ziemlich erschrocken über dieses, was der Elia da gesagt hat. Also diesmal hat er sich wirklich richtig gegruselt, was jetzt gerade hier los ist. Und deswegen sagt der Ahab in Vers 29, deswegen nochmal zurück, ist es so, dass der Ahab darauf reagiert und sich ein Trauergewand anzieht, wahrscheinlich so ein Lumpensack oder sowas, dass er geknickt herumläuft, dass er nichts mehr isst und das alles aus einer ehrlichen Motivation, nicht so wie zuvor, dass es so ein Fake-Fasten war, was die Isebel ausgerufen hat, so ein scheinheiliges, sondern jetzt was Echtes, dass er wirklich gesagt hat, wow Gott, das tut mir leid. Und deswegen jetzt in Vers 29 sagt Gott zu Elia, hast du gesehen, wie Ahab sich vor mir gebeugt hat, weil er sich vor mir gebeugt hat, will ich das Unglück nicht schon jetzt auf ihn kommen lassen. Nein, nicht zu seinen Lebzeiten, sondern erst zu Lebzeiten seines Sohnes werde ich das Unglück kommen lassen. Das heißt, Gott wird dieses Schreckensregime beenden in diesem Land, dieses totalitäre Regime. Aber den Ahab, weil er umgekehrt ist, das sieht Gott und hat Gnade mit dem. Und bei all dem, was ich jetzt erzählt habe, muss ich zuerst denken, vielleicht kommt einem hier die Frage, kann man das heute immer noch so glauben? Dass jemand, der Böses tut, der mit seinem Leben abgrundtief von Gott entfernt lebt und mit Absicht so lebt, wie er lebt, dass er verurteilt wird und der umkehrt, dass er Gnade findet bei Gott. Das ist heute immer noch so. Und ich habe überlegt und bin dann irgendwie klar, aber ich bin dann bei Jesus am Kreuz gelandet. Hier in dem Text ist es ja so, der Gottlose muss sterben, weil er eben gottlos und ohne Gott lebt. Und der Gottesfürchtige, der sich umkehrt, der wird errettet und dem wird die Schuld vergeben. Das ist sehr hart, finde ich, dass die Bibel da sagt, der Gottlose muss sterben. Finde ich echt krass. Aber hier am Kreuz bei Jesus, da glauben wir Christen, dass Gott selbst als Gottloser stirbt. Das ist nämlich übrigens die Bedeutung vom Kreuz. Dass Gott selbst wie ein Gottloser an diesem Kreuz hängt. Das ist die Bedeutung vom Kreuz. Das wird schon vorausgesagt im Alten Testament und so. Und das mag jetzt einer sagen, das ist ja widersprüchlich. Und tatsächlich ist es, ja, es ist irgendwie widersprüchlich. Aber so wie das alles hier, alles, was ich hier darin lese, kann ich nicht zu einem anderen Schluss kommen, als dass es genau so gemeint ist. Weil es gibt nämlich auch keinen anderen Weg, dass wir mit Gott wirklich richtig wieder klarkommen. Weil wir lesen in Psalm 14 eine Aussage über uns Menschen, wie wir Menschen eigentlich drauf sind. Da steht, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das heißt, jeder, der hier drin sitzt, egal ob er sich Christ nennt oder nicht Christ nennt, ist in diesem Status. Wir sind allesamt abgewichen, haben eigentlich keinerlei Interesse an Gott. Und eben damit wir wieder auf diesen Weg kommen, um mit Gott zu leben, um mit ihm Interesse zu haben, deswegen musste Gott selbst sterben. Weil wir leben alle so. Ich kenne mich selbst, also ich kann es nur von mir so sagen, dass ich oft überhaupt gar kein Interesse daran habe, irgendwie über Gott nachzudenken, irgendwelche Gespräche darüber zu führen oder mir da Gedanken zu machen. Es gibt alles mögliche andere, was immer interessant und toller ist. Aber damit ich mein Gehirn mal auch nicht gewaschen wird, damit sich das ändert bei mir, damit meine Herzenshaltung sich ändert, braucht es, dass das Gott selbst auf die Erde kommt, Mensch wird und in dieser absoluten Nähe hat ja Jesus gelebt zu Gott. Und so einen Menschen hat es gebraucht, der dann stirbt, der dann völlig unrechtmäßig gestorben ist am Kreuz. So jemand hat es gebraucht, damit wir wieder mit Gott zusammen in der Gemeinschaft leben, in der Nähe leben, in der Veränderung leben, die wir eigentlich brauchen, die eigentlich für uns angedacht war, als wir erschaffen wurden. Deswegen ist jetzt nämlich die Frage, was macht das mit uns, wenn wir sagen, hey, Gott, ich sehe das ein, dass ich Fehler gemacht habe, ich sehe das ein und ich will irgendwie mal versuchen, mit dir zu leben. Sind wir dann wie Ahab, der nachdem er hier zwar umgekehrt ist, und das ist richtig cool, und das ist ein gutes Beispiel für uns, aber der danach einfach gesagt hat, jetzt geht's nicht. Ja, das ist so. Der danach einfach gesagt hat, weiter so. Ah, danke sehr an die Technik. Der danach einfach gesagt hat, weiter so. Der hat sich zwar umgekehrt und hat gesagt, Gott, ja, tut mir leid und so. Und auch ganz ehrlich, aber nach ein paar, in den nächsten Versen lesen wir direkt wieder, ciao, Alter. Das ist wieder genau das Gleiche wie zuvor. Exakt gleich. Oder sagen wir mit Gott, wir machen einen richtigen Neuanfang. Nämlich das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, damit können wir den wirklichen Neuanfang schaffen. Damit kann unser Leben komplett neu werden. Und das will ich vielleicht auch ganz kurz noch erklären. Es ist nicht der Kern des Christentums und unseres christlichen Glaubens, dass wir irgendwann mal ewiges Leben haben. Das ist ein wichtiger Teil und auch eine frohe Aussicht. Aber das Wichtigste ist, dass wir mit Gott in eine Gemeinschaft wiederkommen, die wiederhergestellt wird. Und es geht nur dadurch, dass wir halt unsere Sünden am Kreuz abgeben, unsere Schuld da abgeben, weil wir dadurch wieder schuldlos und wieder gut in Gottes Augen werden, damit wieder Gemeinschaft haben können. Und deswegen schon hier auf der Erde, schon hier anfangen, neu mit Gott zu leben. Das ist nicht erst irgendein Ding, was irgendwann losgeht. Und ich finde, es wäre auch ein ziemlich lasches Versprechen von uns Christen, wenn wir sagen, ja, du wirst irgendwann ewig leben und dann wird alles toll und keine Sorgen und keine Ahnung was, aber hier ist noch überhaupt nichts davon spürbar. Deswegen, wenn in deinem Leben, wenn du vielleicht sagst, du bist Christ oder christlich oder wie auch immer, und du aber merkst, es ist überhaupt nicht diese Freude, die Gott mir versprochen hat, eingekehrt. Es ist gar nicht diese Liebe für andere Menschen, für mich selbst eingekehrt. Dann hast du entweder dich noch nicht wirklich dafür entschieden oder es steht noch irgendwas zwischen dir und Gott, was noch aus dem Weg geräumt werden muss vielleicht. Oder was, also ich glaube, das ist ja kein Sprung von heute auf morgen, dass ich plötzlich heute keine Freude, morgen Freude, sondern das ist ein langer Prozess. Ich meine, ja, sehr, sehr lang. Und ich frage mich auch oft, Gott, wieso bin ich da so und keine Ahnung. Aber wenn gar nichts davon irgendwie angefangen hat, wenn nichts von dem, was Gott uns in der Bibel verspricht, was neu wird, bei uns angefangen hat, dann möchte ich dich heute dazu auffordern, heute dich zu entscheiden, diesen Neuanfang zu machen. Zu sagen, Gott, ich will diesen Neuanfang. Ich will, dass schon hier auf dieser Welt mein Leben verändert wird und ich will auch in Ewigkeit mit dir leben. Damit nicht das gleiche Urteil gesprochen wird wie beim Ahab. Und deswegen habe ich ein Gebet mitgebracht, was wir am Ende beten können zusammen, wo ich dich dazu einlade. Vielleicht hast du auch schon mal dich für Gott entschieden, dann kannst du es gerne heute nochmal bestätigen, indem du es nochmal mitbetest. Ich lese es jetzt einmal kurz vor. Jesus, ich will von der alten Richtung meines Lebens in deine Richtung umkehren. Ich will neu anfangen. Ich habe ein Leben ohne dich gelebt. Ich brauche deine Vergebung, weil du mir eigentlich lange sehr egal warst. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich will versuchen, an dich zu glauben. Ich will mit dir von Grund auf neu anfangen. Das wollen wir am Ende nochmal zusammen beten und ich lade dich dazu ein, wenn du sagst, heute ist der Tag, wo du mit Gott neu anfangen willst, wo du mit diesem Leben neu anfangen willst, das mit mir zu sprechen. Fühl dich überhaupt nicht gezwungen, das zu tun. Du sagst, ey, es ist heute, bin ich noch nicht bereit dazu, ist auch okay. Aber oft drückt man sich auch vor so einer Entscheidung, das mal zu tun und mal Gott herauszufordern, ob da wirklich ein lebendiger Gott ist oder nicht. Genau, bevor wir das jetzt gleich machen, habe ich noch speziell für euch BUler, aber für euch andere auch 3 Tipps, wie so ein richtiger, grandioser und geiler Neuanfang aussehen kann. Mein erster Tipp ist, wer hätte es gedacht, Bibel lesen. Ja, biblischer Unterricht alias Bibel lesen. Ihr BUler, euer biblischer Unterricht ist jetzt vorbei, aber euer richtiger biblischer Unterricht, der fängt jetzt erst an. Ja, wenn ihr mit Jesus wirklich leben wollt, dann ist es essentiell zu wissen, wer Jesus überhaupt ist. Und das kann man am besten erfahren, indem man nachliest, was er gesagt hat, was er gemacht hat, was passiert ist. Und dieses Bibellesen muss ja nicht sein, ich vertiefe mich jetzt den ganzen Tag darin. Man sollte das, glaube ich, eher so anfangen, dass es machbar ist. Sag doch mal 2 Minuten am Tag oder 1 Vers am Tag lesen und dann kurz darüber nachdenken. Und ich sage am Tag, deswegen, weil wenn ich versuche, alle 2 Tage das zu machen oder einmal in der Woche, dann ciao, dann klappt es nie. Deswegen täglich sich einen Moment raussuchen, zum Beispiel bevor ich das Handy das erste Mal anschalte, Bibel lesen kurz, 2 Minuten oder morgens beim Müsli oder beim in die Schule fahren im Bus oder heimlich unter der Bank in der Schule irgendwie, die Lehrer hassen diesen Trick, aber heimlich unter der Bank Bibel lesen oder so. Irgendwo, wo du dir fest vornimmst, dort lese ich jetzt Bibel, okay? Das ist essentiell, weil sonst wirst du nie erfahren, wie Gott ist und immer irgendwie, Gefühle sind wichtig im Glauben und Gott erzeugt auch Gefühle bei uns. Aber ich werde nie einschätzen können, zum Beispiel auch, was der Daniel vorne verzapft, ob das überhaupt stimmt. Aber wenn du selbst Bibel liest, kannst du das prüfen. Deswegen das 2. Gebet. Du kannst jetzt sagen, ja, ich weiß jetzt alles, was hier drin steht, aber wenn du nie zu Gott in Kontakt trittst und es auch nicht regelmäßig tust, dann geht eure Beziehung ein. Dann ist es so wie irgendeine Ideologie, die ich gut mir durchgelesen habe, die ich einigermaßen auswendig kann, einhalten. Aber das ist nicht Christsein. Sondern Christsein ist mit einem lebendigen Gott, der wirklich gerade hier ist. Der gerade in mir und in jedem, der Christ ist, wirkt. Dass ich mit dem rede. Das ist essentiell. Deswegen, lies Bibel und fang an zu verstehen, was Gott eigentlich alles gemacht hat. Dass die Freude, die gerade in mir aufkommt, dass sie von Gott ist. Dass diese Begegnung, die ich gerade hatte, diese Liebe, die ich empfunden habe für jemanden, dass sie von Gott ist. Dass diese Wunder der Natur, die ich draußen irgendwo erlebe, dass es von Gott ist. Und dann danken. Oder auch wenn ich Leid erlebe, dann heimlich für den Beten vielleicht mal anfangen. Ne, irgendjemand, habe ich gehört, der ist krank, dann bete ich im Stillen für mich, für den. Oder vielleicht sage ich es ihm sogar, wie krass ermutigend ist das. Für mich Gebet vor allem immer dann wichtig, wenn ich irgendwie auf eine Situation nicht klarkomme. Dann bete ich so heimlich, sage so, Gott, ich check gerade nicht, was los ist, ich komme gerade nicht so klar. Bitte hilf mir jetzt irgendwie. Gebet dort mit reinnehmen, wo eigentlich überhaupt nicht das Label Christsein draufsteht. Sondern gerade dort, wo es überhaupt gefühlt überhaupt nichts mit Gemeinde, Christsein, irgendwas zu tun hat, gerade dort beten. Für sich und für andere. Und das 3. Gemeinschaft mit anderen Christen. Wenn du wirklich diesen Neuanfang permanent leben willst und nicht wie Ahab irgendwie nach einem Tag wieder aufhören willst mit diesem Neuanfang, dann brauchst du Gemeinschaft mit anderen Christen. Weil die werden dich pushen, dich motivieren und hoffentlich korrigieren und für dich beten, dass du im Glauben bleibst. Dann wirst du auch wachsen und mehr checken, dann wird auch dein Herz verändert durch diese Gemeinschaft mit denen, auch durch diese Reibung. Nämlich, das sind auch viele Leute, die einen vielleicht ankotzen, die man nicht so besonders mag oder auf die einem nicht so riechen, gut, nicht so, die man nicht so riechen kann. Genau. Gerade das ist, glaube ich, das, wie Gott uns am meisten schleift. Ich bin heute nur noch Christ, weil ich Freunde hatte, die mir ordentlich in Allerwertesten getreten sind in meinem Glauben. Weil ich Leute hatte, die mich motiviert haben, dass ich irgendwas kann. Und übrigens, auch die Älteren hier in der Gemeinde brauchen euch Junge, euch Jüngere, dass ihr die motiviert und die im Glauben anschiebt. Weil sonst wird vielleicht auch ihr Glaube halt so eingefahren in den alten Bahnen. Aber wenn ihr Jüngeren da ein bisschen Effekt, ein bisschen Elan reinbringt, ein bisschen Leben, dann kann ihnen das so krass helfen. Und genauso andersrum braucht ihr diese Weisheit und Erfahrung. Deswegen diese drei Dinge, das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen relativ plump, aber das ist das, glaube ich, das Einzige, was wir als Christen eigentlich predigen können, dass wir das brauchen, diese drei Sachen. Wenn wir da drin bleiben und das immer wieder tun, dann wird es nicht immer perfekt sein, das Leben, es wird auch schwer, aber wir bleiben an Jesus dran und es wird uns auch verändern. Deswegen diese drei Tipps. Und jetzt ist die Zeit, wenn du möchtest, kannst du jetzt dieses Gebet nochmal mit mir sprechen, um ein erstes Mal diesen Neuanfang zu machen. Kannst du dir nochmal kurz durch den Kopf gehen lassen. Und dann lade ich alle ein, auch die, die das vielleicht schon mal gemacht haben, so einen Neuanfang, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Genau, ich spreche es relativ langsam, also hängt euch einfach an mich ran. Jesus, ich will von der alten Richtung meines Lebens in deine Richtung umkehren. Ich will neu anfangen. Ich habe ein Leben ohne dich gelebt. Ich brauche deine Vergebung, weil du mir eigentlich lange sehr egal warst. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich will versuchen, an dich zu glauben. Ich will mit dir von Grund auf neu anfangen. Amen. Und jeden, der dieses Gebet ja von ehrlichem Herzen mitbeten konnte und der das mitgebetet hat, einfach nur, dem spreche ich auch zu, dass er errettet ist von all seiner Schuld und von dem Bösen und dem, was sein Leben irgendwie bedrückt, und dass Jesus dich davon gerettet hat. Das spreche ich dir jetzt zu. Genau für dich. Dass er nur wegen dir auch ans Kreuz gegangen wäre. Genau. Und jetzt kann ein Neuanfang sein. Und diese drei Dinge gebe ich dir mit auf den Weg. Bibel lesen, mehr checken, wer Gott ist, beten für sich und für andere und mit anderen Christen in Gemeinschaft sein. Damit kann ein Neuanfang passieren. Und wenn du den Neuanfang vielleicht nach dem Gottesdienst auch nochmal festmachen willst oder Fragen noch hast, komm gerne auf mich zu. Amen.